Okay, schön. Lasst mich noch beten und dann starten wir. Jawohl, so machen wir das. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass dieses Gebet bei dir Erhörung findet, dass du uns wirklich ein neues, ungeteiltes Herz gibst. Ein Herz, das erfüllt ist von deinem Geist, ein Herz, das fähig ist, zu hören, was der Vater im Himmel zu sagen hat und das auch umzusetzen in der Kraft des Geistes, was dem Vater im Himmel wirklich gefällt. Und ich danke dir, dass du das bist, der das durch unser Leben leben möchte. Dass wir es gar nicht aus unserem eigenen Vermögen heraus schaffen müssen. Und lass uns das verstehen, Herr. Wo wir uns abkrampfen im Leben, gib, dass wir fähig und bereit werden, dir ganz Raum zu lassen, den lebendigen Gott, dass es wirklich total Pfingsten wird für unser Leben, Herr. Und unser Leben geformt wird in das Bild, das dem Vater im Himmel am besten gefällt, in das Bild seines Sohnes Jesus Christus. Amen. Amen. Okay, ihr lieben Freunde, heute haben wir ein kleines Thema und es heißt, wie du lebst, ist nicht egal. Surprise, surprise. Okay? Können wir fast sagen, wow, hey, das habe ich mir schon immer gedacht, dass es gar nicht egal ist, wie ich lebe. Okay, eben alles hat irgendwie Konsequenzen im Leben. Alles. Wie wir leben, hat immer Konsequenzen. Ein Problem der Konsequenzen ist, dass wir alle diese Konsequenzen nicht gerne tragen wollen. Okay? Ist immer so. Am besten wäre es, wenn wir so ein konsequenzloses Leben leben können. Also mir geht's wenigstens so. Und ich lebe schon ein bisschen länger jetzt mit Jesus. Und gestern Abend habe ich es erzählt, für diejenigen, die nicht da waren, sage ich es nochmal, nicht das Gleiche, aber fast. Ich bin 24 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Und als ich zum Glauben an Jesus fand, von der Sekunde an, habe ich einen Hunger gehabt, die Bibel zu lesen. Das musste ich mir nie erarbeiten und das musste mir auch nie jemand sagen. Das war plötzlich da. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass es bis heute noch so ist. Das heißt nicht, dass ich nicht faul bin und es heißt auch nicht, dass ich keine Kämpfe habe im Leben. Das heißt es nicht. Aber in meinem Herzen ist so eine tiefe Sehnsucht, die kann ich nicht erklären. Und die hat mir auch niemand gegeben oder eingeredet, sondern die ist einfach da, die mir Gott gegeben hat, durch den Geist Gottes sein Wort zu lesen und mit Jesus einfach zu rechnen. Und es ist für mich so natürlich, das kann ich schwer erklären, aber es ist so natürlich für mich wie atmen. Ich kann mir ein Leben ohne Jesus gar nicht vorstellen. Ich habe ohne Jesus gelebt lange und habe auch lange gedacht, dass ich Christ bin, obwohl ich nichts davon gemacht hätte, das mich dazu privilegiert hätte, ein Christ zu sein. Also ich war nie in Eidlingen, okay, oder so. Das Einzige, was ich war halt Kirchenmitglied. Das war alles was. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, wer Jesus ist und habe mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir manchmal, so früher gab es dann so Filmchen, heute gibt es ein bisschen kritische Filme über Jesus an Ostern. Früher, als ich noch jünger war, und glaubt es, ich war auch mal jung, unglaublich, gell? Aber da gab es so Filme, wo ich oft dachte, den Jesus, das habe ich oft noch im Kopf gehabt, das hat mir eigentlich gefallen, so wie er dargestellt wurde. Okay, und da wollte ich auch manchmal Vertrauen fassen und es hat irgendwie nicht hingehauen und wie das Leben halt so spielt. Und dann bin ich sehr Gott sehr dankbar, dass ich mit 24 Jahren einfach auf die Knie gehen durfte. Und so wie ich sage, so war's. Und habe gesagt, Herr Jesus, wenn das stimmt, dass du lebst, ich habe keine Ahnung. Ich habe dich nie gesehen, nie gerochen, nie die Hand gegeben. Aber wenn das stimmt, was die anderen über dich sagen und was die Bibel über dich sagt, dann bin ich ein Sünder und du bist der lebendige Gott. Und du bist der, der mich retten kann und der mich retten möchte. Und ich möchte jetzt einfach, dass du in mein Leben kommst und meine Schuld vergibst und mir ein neues Leben schenkst. Und seit der Sekunde weiß ich, dass ich lebe. Und es ist echt gewaltig. Also es ist einfach gewaltig. Und das wünsche ich wirklich jedem. Und das hat mich dann trotzdem auch in Krämpfe reingeführt und so. Dann habe ich mich mit Christen verglichen, wie das alles so ist, wie die einen leben und der lebt. Und gibt es so die Superchristen und dann gibt es die super, super, super Christen. Und dann gibt es die wie mich. Okay, und dann zum Beispiel, jetzt könnt ihr euch aussuchen, was das für eine ist. Ich sag's dir nicht, was ich von mir halte, okay? Aber sonst wirst du denken, ich bin eingebildet. Gut, nee, okay. Aber das ist, wisst ihr, das geht heute noch so, okay? Ich bin in der illustren Gesellschaft der Fackelträger unterwegs und die Fackelträger, die haben jede Menge Superchristen, ne? Sind alle krass drauf und keiner hat Probleme, sind alle spitze und reden alle klasse von Jesus und die haben es alle begriffen. Das sind die einzigen, die es wirklich begriffen haben, okay? So denkt man manchmal, wenn man nur die Leute sieht, die auf der Bühne sind. Ich wünschte euch manchmal das, was der Paulus sagte zu den Leuten in Thessalonich, dass er sagte, ich habe euch nicht bloß am Evangelium dran teilhaben lassen, sondern auch am Leben, an meinem eigenen Leben. Und wenn meine Tochter jetzt da wäre, die Dorothee, würde sagen, die sitzt da manchmal mit mir am Mittagstisch und sagt, Papa, am Sonntag weiß ich schon, um was die Predigt geht. Die geht darum, dass Jesus herrschen muss und dass es das Beste ist im Leben und dass Jesus unser Herz verändert und dass es wirklich macht und es glaubt sie auch, nicht bloß, weil ich das sage, sondern weil sie es selbst erlebt. Und dann, ach, das wäre so schön, wenn es bei uns dann doch am Mittagstisch manchmal ein bisschen ruhiger wäre. Sie hat schon gesagt, das letzte, vor 2 Wochen sagt sie, Papa, lass uns doch jemanden einladen zum Mittagessen. Sag ich, warum? Ah, dann gibt's keinen Streit. Okay, gell? Ganz, ganz ehrlich, so ist er halt, meine kleine Tochter. So, so ist es. Also, warum sage ich das? Nur damit zu zeigen, Leute, das ist der gleiche Kampf in meinem Leben. Okay? Und du siehst nur einen Abschnitt hier vorne. Und du siehst nicht mein Leben und kann es jetzt auch nicht alles erzählen, wie toll mein Leben alles so läuft. Aber ich kann sagen, dass es sich lohnt, ganz auf Jesus zu setzen. Und ich bin mit euch, mit den Menschen hier auf diesem Planeten, die Jesus lieben, genauso auf dem gleichen Weg. Ich bin nicht besser wie jeder andere auf diesem Planeten. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, habe manches kennengelernt und habe aber vielleicht auch mehr schon kennengelernt, auch meine Schwachpunkte in meinem Leben und meine Low Points, wo es gar nicht weitergeht, okay, wo ich echt kämpfen muss im Leben und wo ich gar nicht genau weiß, ob da wirklich das Sieg Gottes drüber ist im Leben. Also das möchte ich euch auch sagen. Es gibt genauso Kämpfe in meinem Leben. Manchmal habe ich wahnsinnig Angst und es gibt so eine Angst oft, so eine existenzielle Angst, die befällt mich plötzlich, die ist plötzlich da. Manchen von euch geht es vielleicht auch so und die kannst du nicht einfach so abstreifen. Die kannst du auch nicht abstreifen mit Lobliedern oder mit irgendwas, sondern das ist wirklich eine Sache, wo man sein Herz kontinuierlich vor Jesus ausschütten muss und bitten muss, dass er das Leben erfüllt, dass er dein Leben wirklich erfüllt. Dann gibt es Sünden in deinem Leben, mit denen ich kämpfe ständig, wo ich dann wieder falle und dann denke ich so nach einem halben Jahr, jetzt habe ich es endlich gepackt, jetzt geht's vorwärts und dann boing, geschieht genau das Gleiche wieder und dann schaue ich im Spiegel, manchmal geht's mir so, wie ich es predige. Manchmal traue ich mich gar nicht, in den Spiegel zu schauen, weil ich mich schäme für mein Leben. Ich schäme mich dafür, dass ich sage, ich lebe mit Jesus, aber bring das nicht mal auf die Reihe. Und, wisst ihr? Also, so jemand steht vor euch, okay? Und aber ich habe in meinem Leben vielleicht eine Verantwortung bekommen von Gott, Dinge weiterzugeben. Und nicht bloß was Theoretisches, sondern was ganz Praktisches, das Leben mit Jesus. Und um das geht's letztendlich, Leute. Es geht letztendlich darum, dass wir den regieren lassen, der das Leben gepacken bekommt. Und das ist Christus allein. Nur er. Und das ist unser Abenteuer. In dem Abenteuer sind wir alle, wie wir heißen und wo wir herkommen. Alle im gleichen Abenteuer, Jesus regieren zu lassen. Und die Bibel gibt uns ja, das ist ja das Schöne, die gibt uns ja von Anfang an eigentlich die Bilder von Menschen, die nicht perfekt waren, okay? Das findest niemanden in der Bibel, der perfekt war. Selbst der Mose war nicht perfekt, weil sonst hätte das Land Kanaan, wär eingezogen ins Land Kanaan. Aber er hat eine Sache gemacht, die Gott nicht so rosig fand in seinem Leben. Und deswegen kam er nicht ins Land Kanaan. Also es gibt niemanden im Alten Testament, weder noch im Neuen Testament, außer Jesus Christus, der wirklich perfekt ist. Und ich denke, dass, grob gesagt, im Alten Neuen Testament zeigt uns Gott Menschen, die einfach mit Gott auf dem Weg sind. Die leiden an ihrem Unvermögen, so wie du und ich. Und die gar nicht proklamiert haben für sich oft, dass sie perfekt sind, aber die auf einen perfekten Gott gesetzt haben. Und wie das aussieht ein bisschen, eben so ein Leben, wie wir in dem Seminar haben, wie du lebst, ist nicht egal. Also was das für einen Einfluss hat auch auf dein Leben und was das bewirken kann in deinem Leben, wenn du sagst, ich will ganz auf diesen Gott setzen. Das zeigt uns Gott zum Beispiel in dem Leben von einem Mann, ganz am Anfang der Bibel, und der heißt oder hieß Noah. Okay? Und das finde ich klasse. Ich habe schon ein paar Mal am Bodenseehof darüber gesprochen, über Noah. Mich begeistert das ein bisschen, weil ich lang drüber studiert habe. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 8 an. Und da steht, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Bevor das gesagt wird, da steht, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Okay, und dann kam die Sintflut und. Also, das war so das Leben der Menschen. Kurz nur, damit ihr so ein bisschen begreift, was waren das eigentlich für Typen, die mit Noah gelebt haben in der Zeit. Das Wort, was in der Bibel steht für, dass das Herz böse war oder Bosheit, das ist auch ein Wort, das man übersetzen kann aus dem Alten Testament heraus mit, das waren laute Menschen. Okay, die waren laut. Das heißt, die konnten nicht zuhören. Die waren, wo sie waren, war vorne. Es waren auch egoistische Menschen, also egozentrische Gesellschaft. Und das Interessante ist, dass Jesus in Matthäus Evangelium darauf rückgreift, wenn er sagt, das Ende der Zeit wird so sein wie zu Zeiten Noahs. Interessant. Und er sagt, die Menschen heiraten und verheiraten, das ist weiter gar nicht schlimm, okay, solange du es bezahlen kannst. Aber nee, das ist eine gute Sache, spitze, nichts dabei. Aber was Jesus damit betituliert, ist eigentlich, die Menschen drehen sich nur um sich. Und er sagt, dass sie kaufen und verkaufen, also eine egozentrische Gesellschaft, die sich nur um sich selbst dreht. Und so war die Welt damals, zur Zeit Noahs. Egozentrisch bis zum geht nicht mehr. Und wenn der Noah heute leben würde, würde er sagen, keinen Deut anders, außer dass er jetzt einen Laptop habt, eine riesen Stereoanlage im Zelt und Flutlicht. Ich musste warten, bis die Sonne aufgeht. Ihr habt einen ganzen Tag Sonne und so. Das sind die Unterschiede. Ihr seid ein bisschen anders angezogen, fahrt ein paar andere Pferdekutschen auf der Straße rum, haben ein paar mehr PS. Und das ist aber der Unterschied. Sonst, vom Herzen her, ist kein Unterschied, okay? Vom Lebensstil her, von dem, was unsere Werte sind, die Werte waren die gleichen zu Zeiten Noahs. Das wird eigentlich so beschrieben. Egozentrisch, selbstzentriert. Die Menschen haben um sich selbst sich gekümmert. Und eine laute Welt ist es geworden. Unwahrscheinlich laute Welt. Und das ist fast ein bisschen so ein Zeugnis auch für unsere Zeit. Heute ist eine laute Welt geworden. Die Menschen können kaum noch hinhören. Leiden viele drunter, dass keiner mehr zuhört. Viele Leute wollten gern was erzählen, aber es wird nicht zugehört. Menschen reden aneinander vorbei. Deswegen gibt es jede Menge Probleme in den Familien, in den Ehen, in den Schulen und. Ständig Stress. Und das ist so ein bisschen das Leben, okay? Und in diese Welt wird ein Mann rausgenommen und der Mann hieß halt Noah. Das Wort heißt übersetzt wahrscheinlich Tröster oder Trostruhe. Interessant. In einer ruhelosen Welt jemand, der den Namen Ruhe trug. Interessant, gell? Wie Gott wirkt. Erstaunlich. Also, dass er jemand war, der so Trost auch wahrscheinlich weitergeben konnte, der Noah. So war sein Leben ein bisschen. Das war sein Wesen, das Gott in ihn reingelegt hat. Im Alten Testament haben ja die Namen oft einen Sinn. Gell? Wenn du die Namen so liest, ist ganz interessant. Mein Name zum Beispiel kommt nicht aus dem Alten Testament, aber der heißt Herrscher im Haus. Und meine Frau wird sagen, stimmt. Okay, interessant, hey. Das hat mein Vater gar nicht gewusst, was aus mir noch wird. Okay, aber nur so nebenbei, gut. Ist nicht so wichtig, kein biblischer Name. Aber das ist das Leben vom Noah. Und dann sagt die Bibel über ihn was ganz Entscheidendes aus. Und da steht, Noah wandelte mit Gott. In der Hoffnung für alle und Hoffnung auch deswegen für Heinzi steht, dies ist seine Geschichte. Noah lebte so, wie es Gott gefiel und hörte auf ihn. Er tat nur, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Wahrscheinlich nicht ein total sündloses Leben, aber ein vorbildliches Leben. Ein Leben, an denen sich andere ein Beispiel nehmen konnten und sagen, aha, so kann man sich also ein Leben vorstellen, das gelebt wird mit dem lebendigen Gott. Und der Noah, der hatte noch keinen Eidlinge Bibellesezettel, noch kein Jubi, was weiß ich. Da gab es keine elektronische Bibel, der hat überhaupt keine Bibel gehabt. Der hat nur Gott gehabt, der Noah. Nur Gott. Und irgendwie sagt die Bibel über sein Leben aus, dass er mit Gott lebte. Der hat einfach mit Gott gelebt. Einfach mit Gott gelebt. Und ich betone das Wort einfach. Wir leben nämlich oft kompliziert heute in unseren Tagen mit Gott. Wir machen es komplizierter, als dass es wirklich ist. Das Leben mit Gott. Das Schöne ist, dass Jesus sagt, mal im Neuen Testament, Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wir haben gestern Abend ein bisschen so einen Parallelvers gehabt im Epheserbrief, Kapitel 4, 1, Vers 4. Okay, dass wir erwählt sind. Aber Jesus sagt, du kannst eigentlich gar nichts dafür, dass du mit mir lebst. Nur so nebenbei. Das ist nicht deine Leistung, sondern das ist meine Leistung. Und wenn ich dich erwählt habe, dann habe ich dich für ein Ziel erwählt. Und wenn ich dich für eine Sache, für ein Ziel erwählt habe, dann bin ich fähig, ich, Jesus Christus, das in deinem Leben umzusetzen und auch hinauszuführen. Das ist ganz wichtig, Leute. Und ich treffe viele Christen, die krampfen sich ab bis zum geht nicht mehr und inklusive mir selbst. Aber jetzt nicht, dass wir sagen, ja gut, der Spindler hat gesagt, wir brauchen gar nichts machen, spitzenmäßig, hey. Können wir tun und lassen, was wir wollen. Feiern eine kleine Party hier, ist eh Pfingsten, holen wir noch ein paar Fässer Bier und dann können wir aufdonnern. Weil der hat gesagt, wir müssen gar nichts machen. Okay? Gott legt Dinge in unser Leben hinein, wo wir genau wissen, und das ist ja das, unser Problem oft, dass wir genau wissen, was er eigentlich von unserem Leben möchte. Und das ist das Grundproblem der Christenheit, dass die Christen wissen, was Gott eigentlich will. Wir tun es bloß nicht. Wir tun alles andere und das bringt uns oft in Schwierigkeiten. Aber so die einfachen Dinge, die Gott dir ins Herz legt, wenn du zuhörst, wenn du hinhörst und sagst, so wie das Samuel gebetet hat im ersten Buch Samuel Kapitel 3, rede Herr, dein Knecht hört, sprich mal zu mir. Und deswegen brauchen wir in einer lauten Welt ruhige Zonen wieder als Christen. Zonen, in denen Gott zu uns wieder reden kann. Wo wirklich er reden kann. Und so ein Wochenende ist natürlich klasse, natürlich noch klassischer, wenn die Sonne scheint, weil dann kannst du dich irgendwo hinsetzen, mal ganz alleine und sagen mal für eine halbe Stunde, red mal Gott zu mir. Und das ist so diese Sache, wisst ihr, sonst, wir Christen sind auch laut geworden. Wir machen unwahrscheinlich viel und sind unterwegs und drrrr. Und komischerweise gibt es viele, immer mehr Christen, die wissen nicht, was Gott eigentlich wirklich will. Die machen jede Menge Sachen, aber die wissen nicht, was Gott eigentlich möchte. Und deswegen kommen wir uns dann auch manchmal eben nicht so vor, wie es hier steht, eben was wir eigentlich wollten, dass wir richtig leben. Und deswegen gibt es so viele Dinge auch, die wir vielleicht verkehrt machen und. Okay, und dann sind wir unzufrieden mit unserem Leben, dann denken wir, Gott ist unzufrieden mit unserem Leben und. Also es ist mir wichtig geworden, die ganze Sache. Dieses Wort auch dann vom Noah, was über sein Leben gesagt wird, er wandelte mit Gott. Und dann wird es erklärt, er hat 3 Söhne gehabt, wissen wir, Sem, Ham und Japhet. Die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mach dir eine Arche aus Tannenholz, in Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und dann erklärt der Herr, wie diese Arche gebaut werden soll, wie sie aussehen soll und. Und dann spricht er von dieser Wasserflut, die kommen soll über die Erde und alles vertilgen soll. Und dann spricht er davon, dass er mit Noah einen Bund aufrichten möchte, an dem erinnern wir uns alle meistens, wenn wir den Regenbogen sehen, an diesen Bund Gottes mit uns Menschen. Und dann geht's zum Schluss, was er alles mitnehmen soll. Und dann steht im Vers 22, und er machte alles so, genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Er machte alles genau so, wie es Gott ihm geboten hatte. Und um das geht's eigentlich im Leben mit Gott. Ich habe auch mal drüber geschrieben, wisst ihr, der Noah, der hat eigentlich Gott gefeiert. Das Leben vom Noah, das war Worship. Das war wirklich Lobpreis. Das, eigentlich dieses Wort, er wandelte mit Gott. Es lohnt sich über solche Worte manchmal, wenn man es kann, nachzudenken, nachzuforschen und zu studieren. Was bedeutet es eigentlich, dass der Noah mit Gott wandelte? Das heißt, dass Noah den perfekten Gott im Zentrum eines unperfekten Lebens hatte. Okay? Er hatte den perfekten Gott im Zentrum eines unperfekten Lebens. Das ist es. Was das eigentlich bedeutet, er wandelte mit Gott. Das heißt, er hat nicht alles perfekt gemacht, aber er hat den perfekten Gott im Zentrum seines unperfekten Lebens gehabt. Und das ist unser Duty, unsere Aufgabe. Das ist unsere Wahl. Und das muss jeder von uns wählen, das ist dein Abenteuer und das ist mein Abenteuer jeden Tag. Den perfekten Gott in meinem unperfekten Leben im Zentrum stehen zu lassen. Dann brauchen wir zum Beispiel zum Mittagessen niemanden einladen, damit ich mich ordentlich aufführe. Okay? Weil dann ist das Wesen Gottes macht sich breit. Und das Wesen Gottes zum Beispiel ist Friede. In einer friedlosen Welt. Haben wir gestern Abend ein bisschen drüber nachgedacht. Es ist Friede bedeutet gleichzeitig Ordnung. Also es ist in Ordnung gekommen, wenn du so willst. Jesus Christus ist der Inordnungbringer. Ist so. Er bringt Gottes Ordnung in unser Leben durch seinen Geist. Weil er der Friedefürst ist. Und das Wort bedeutet, Friede bedeutet, dass das Wort in Ordnung gebracht wurde. Leben oder wie wir leben, ist es nicht egal. Gott, das ist eigentlich Gottes Sehnsucht. Und das Schöne ist ja, ihr Lieben, als Jesus dann gefragt wurde, okay, es hat alles was mit diesem Wandel zu tun. Als Jesus gefragt wurde nach dem höchsten Gebot, dann sagt er, dass das höchste Gebot ist, Leute, dass er jeden Tag mindestens eine Stunde stille Zeit macht. Okay, dann 5 Worship-CDs hört. Später dann, wenn es bei euch CD-Player gibt. Das höchste Gebot ist, was weiß ich, hey, dass du mindestens das und das und das und das christliche Buch gelesen hast. Das höchste Gebot ist, dass du auf der christlichen Freizeit warst, damit machst, damit arbeitest, hiermit arbeitest und da auch noch mitarbeitest. Und wenn du nichts zu tun hast, arbeite hier auch noch mit, damit du wirklich keine freie Sekunde mehr hast und auf dumme Ideen kommst. Das steht nicht in der Bibel, sondern Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 37 an, sagt er, das höchste Gebot ist, dass du Gott liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem Willen, mit deinem Denken. Das ist das höchste Gebot. Das ist das höchste Gebot. Und das war eigentlich im Leben vom Noah. Das war das Leben vom Noah. Der hat Gott im Zentrum seines Lebens gehabt. Ich als unperfekter Mensch kann nur sagen, ich weiß gar nicht genau, wie das aussieht. Aber wenn das dein Wunsch ist, Gott, dass das dein Ziel ist mit meinem Leben, dann lehr mich das. Was bedeutet es, dich zu lieben? Was bedeutet es, mit dir zu wandeln? Also es ist ganz, ganz wichtig, er hat Gott gefeiert. Dann heißt dieses Wort auch Beständigkeit. Er wandelte mit Gott. Das heißt, Noah war ein beständiger Mensch. Wiederum, er war nicht perfekt gewesen, aber er war beständig. Er hing beständig an Gott. Und das ist auch eine Sache, die Jesus mal seinen Jüngern sagt, so auf dem Weg mit, und sagt ihnen auch mal, ihr seid Kinder des Augenblicks. Das heißt, jetzt. Okay, jetzt. Beständigkeit, das ist auch eine Sache, die hat was zu tun mit dranbleiben. Aber dranbleiben, wenn es nicht alles so läuft, wie du dir das ausgedacht hast. Dranbleiben. Beständigkeit. Psalm 37 sagt darüber, Beständigkeit auch praktisch kein Hin und Her wanken, bedeutet es auch, sondern wirklich auf einer Seite stehen. Und klar, ich würde dir raten, auf der Seite Gottes zu stehen. Weil das ist die beste Seite, auf der du stehen kannst. Und auf dieser Seite auch stehen zu bleiben, auch wenn ich schwach bin, aber stehen zu bleiben, zu sagen, ich bin schwach, stimmt, aber ich will mich festmachen. Ich will mich festmachen an dem, der sich schon festgemacht hat an mir, am lebendigen Gott, in Jesus. Und es steht im Psalm 37 steht eine Sache in Vers 3, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue. Übe Treue. Das Wort heißt eigentlich, kultiviere Treue. Und kultivieren vielleicht, manche sind vielleicht jetzt so kultiviert, aber die Franken zum Beispiel sind ein bisschen wildes Volk. Aber ich kann das sagen, ich bin ja einer. Von daher, kultivieren bedeutet pflegen. Okay, das heißt eigentlich, der Noah hat irgendwie, wie das auch immer aussah, aber er hat die Gemeinschaft mit Gott gepflegt. Gepflegt. Und jetzt stellst du dir die Frage und sagst, ja, wie sieht denn das jetzt aus, die Gemeinschaft mit Gott pflegen? Und dann hast du auch schon gleich, während du dir diese Frage noch stellst, hast du schon die Antwort in deinem Herzen. Weil Gott dir die Antwort schon gibt. Und eigentlich du genau weißt, das will ich eigentlich, sagt Gott. In deinem Leben. Schau, so will ich diese Gemeinschaft mit dir pflegen. Bei mir sieht es so praktisch aus, meine Gemeinschaft mit Gott, die hat sich meistens morgens auf 10 Minuten beschränkt. Okay, selbst als Direktor einer Bibelschule kann das passieren. Schnell raus aus dem Bett und Zähne putzen, sollte man machen, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Und dann schnell ins Büro. Vorher noch natürlich ein paar Verse in der Bibel gelesen. Kurz gebetet, kräftig und gläubig und dann raus. Und da habe ich nach einer gewissen Zeit gemerkt, das ist keine Beständigkeit. Weil dann gab es da Tage bei mir, wo ich das gar nicht gemacht habe. Dann bin ich bloß noch schnell aufgestanden, aber Zähne habe ich immer geputzt. Also da war Beständigkeit, okay? Vor allen Dingen, wenn du Döner isst und solche Sachen. Aber da war Beständigkeit. Aber ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. In der Beziehung mit Gott. Und dann habe ich einen Herrn gebeten, dass er mich doch morgens aufweckt. Weil mein größter Kampf im Leben, ist nicht mein größter, aber einer meiner größten, ist morgens mit der Bettdecke. Okay? So einer meiner Feinde. Und es ist immer so liebreizend und so warm und so. Und das möchte ich nicht gerne loslassen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich eher aufstehen würde, das täte meine Beziehung mit Gott wirklich gut. Wir hätten Zeit füreinander. Und ich könnt hinhören. Das habe ich mehr und mehr gemerkt, als ich leider wurde vom Bodenseehof und mich Mitarbeiter fragten nach dem Weg und was ist richtig, was ist verkehrt, Heinz. Und es waren so viele Fragen und auch Probleme, wo ich merkte, da habe ich gar nicht die Antwort drauf. Und da kannst du auch nicht immer einfach nur so aus der Hüfte heraus schießen und so mal kurz eine Antwort geben, sondern die Leute brauchen was Substanzielles. Und ich habe gemerkt, nur Jesus kann die Antwort geben in den Leben von den Menschen. Aber es kann er nur durch mein Leben, wenn ich hinhöre. Und da habe ich einen Herrn gebeten, dass er mich morgens einfach aufweckt. Und ich sage euch was, das hat geklappt. Der Nachteil ist, ich muss selber aufstehen. Okay? Ich hätte vielleicht noch sagen sollen, und jetzt schick noch zwei Engel, die mich raustragen. Okay? Aber das habe ich vergessen. Und die den Kopf hochhalten und die Augen. Okay? Aber er weckt mich echt jeden Morgen auf, ehrlich. Und jetzt liegt es an mir, aufzustehen, die Bibel zu nehmen, mich hinzusetzen, ein bisschen zu lesen. Ich lese meistens so 3 bis 5 Kapitel morgens dann. Geistlicher Hero. Ich habe einfach so eine chronologische Bibellese, wo man normalerweise, wenn man es wirklich tut, super durch die Bibel kommt und es macht richtig Spaß dabei, okay? Man bleibt nicht im ersten Buch Mose Kapitel 3 plötzlich hängen oder Kapitel 6. und nimmt immer wieder neue Anläufe. Aber so sah das aus bei mir, okay? Und seitdem das so ist, Leute, macht mir das viel mehr Spaß, auch Leiter zu sein, zum Beispiel am Bodenseehof. Die Herausforderungen zu sehen auch und die morgens vor Gott auszubreiten und hinzuhören, was hast du für eine Antwort für mich? Und auch so hörend die Bibel zu lesen, dass du mir aus deinem Wort antwortest. Und Gott antwortet. Er antwortet. Das ist ganz toll. Wir haben erlebt, ich habe einen Tag frei in der Woche. Um euch das praktisch zu zeigen, okay, kultiviere Treue, Beständigkeit. Ich habe einen Tag frei in der Woche. Mein Leben sieht meistens so aus, morgens ins Büro, nachts irgendwann vielleicht 12:30 ins Bett oder gerade heimkommen und dann um 1 oder 1:30 ins Bett. So haben wir nicht viel Zeit, so meine Frau und ich, dass wir groß uns nach all diesen Ehebüchern richten können, die man überall kaufen kann, damit das Leben glücklich wird. Wir müssen uns direkt auf Jesus verlassen. Komisch, aber so ist es. Und da habe ich festgestellt, meine Lieblingsbeschäftigung an meinem freien Tag, Mittwoch, ist ausschlafen. Okay? Und dann, was weiß ich, irgendwas machen mit meiner Frau, schnell mal frühstücken gehen, irgendwo anders hin oder irgendwas anders machen. Und dann haben wir festgestellt, eigentlich schade. Das ist der Morgen, wo wir beide Zeit haben, miteinander auf Gott zu hören. Und jetzt setzen wir uns zusammen morgens an meinem freien Tag und haben meistens so eine Stunde, eineinhalb, wo wir Bibel lesen und beten miteinander. Und seitdem wir das tun, ist unsere Ehe glücklich. Und seitdem wir das tun, ist dieser eine freie Tag in der Woche der erfrischendste Tag, den ich wirklich habe. Wo ich dann manchmal denke, es ist wie ein ganzes Wochenende. Und das kann ich sagen, wisst ihr? Aber es bedeutet auch Beständigkeit. Es gibt auch Tage, wo ich das dann wieder lasse und so, ah Mann, hey, und so. Aber ich weiß genau, es tut mir gut. Und es bedeutet dann, dran zu bleiben. Und das, was uns gut tut, ihr Lieben, in unserem geistlichen Leben, gegen das ist der Teufel immer. Okay? Deswegen ist es nämlich auch so ein Kampf. Weil das, was dir gut tut in deiner Beziehung mit dem lebendigen Gott, in deinem Wandel mit dem lebendigen Gott, gegen das kämpft der Teufel. Das müssen wir uns bewusst sein. Und da finde ich, manchmal sind wir uns als Christen nicht mehr bewusst drüber. Dass der Teufel dagegen ist. Aber der kämpft, gegen das Beste kämpft der Teufel. Und er will das nicht, dass du einen beständigen Wandel mit Gott hast, weil diese Beständigkeit, die bringt Sicherheit ins Leben. Beständigkeit bedeutet auch Sicherheit. Und das, was dem Teufel gefällt und das, was ich denke, manchmal die Saat geht fast auf, ist unsichere Christen, die hier und da und dort und hier noch irgendwie Hilfe suchen. Aber das nicht erleben, obwohl sie es erleben könnten, dass sie bei Jesus allein Ruhe und Frieden und Geborgenheit und Sicherheit finden. Weil Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Okay, leben, wie es Gott gefällt. Oder wie du lebst, ist nicht egal. Haben wir diese beiden Sachen. Er hat einen perfekten Gott im Zentrum seines unperfekten Lebens gehabt. Er hat Gott gefeiert und er hat Beständigkeit in seinem Leben aufgewiesen, in seinem Leben mit Gott. Vielleicht war seine Beständigkeit auch nur die, dass er jeden Tag sein Leben wieder vor dem Gott des Himmels und der Erde ausgebreitet hat. Vielleicht war seine Beständigkeit bloß da drin, dass er jeden Tag wieder sein Scheitern vor Gott bekannt hat und ihn darum gebeten hat, dass er doch handelt in seinem Leben. Wisst ihr, diese Welt, in der war hin und her gerissen, garantiert, der Noah. Da gab es all die klasse Versuchungen, die ihn auch gefallen haben und all die anderen leben das, nur ich nicht. Das tut mir doch nichts Gutes. Vielleicht war es nur das, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war der Noah so gelagert in seinem Wesen, dass er sich an lebendigen, perfekten Gott festgemacht hat. Und deswegen hat Gott ihn in eine große Story reingenommen in seinem Leben. Gewaltige Story. Und die Story möchte Gott so oder so ähnlich oder ganz, ganz anders in deinem Leben schreiben. Aber er will eine Story mit deinem Leben schreiben. Glaube ich ganz fest. mit einem unscheinbaren Leben, mit einem Leben, das nicht viel mehr wert ist als all die anderen Leben. Alle sind gleich wert, klar. Aber du kommst dir vielleicht noch ein bisschen wertloser vor. Aber Gott sagt, nee, durch solche Menschen sage ich dir dann, nee, ich will eine große Story mit deinem Leben schreiben. Was braucht's? Du musst dich nur an mir festmachen. An dem, der sich schon an dir festgemacht hat. Täglich neu. Beständigkeit. Und das ist ein Problem in unserer heutigen Zeit, Beständigkeit. Es gibt ein großes Hin- und Herwanken. Das siehst du bei den Politikern. Die haben alle Meinungen, okay? Ich mein mal. Und morgen ist es schon wieder ganz anders. Und das siehst du auch bei vielen Christen. Du hast immer mehr Christen, die haben eine Meinung. Die sagen, Jesus, okay, das ist meine Meinung. Das kann sein, dass die Meinung morgen schon ganz anders ist. Aber heute ist das mal meine Meinung, dass das echt richtig ist. Und morgen kann es schon wieder anders aussehen. Das ist so in der christlichen Welt, in der westlichen Welt, die von Toleranz geprägt ist. Wir sind eigentlich haben eine Diktatur der Toleranz. Wir werden von diesem Denken diktiert in dieser Welt. Toleranz, 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 Toleranz. Kein Absolutheitsanspruch. Das heißt, nur noch Meinungen und keine Überzeugungen mehr. Überzeugung bedeutet, ich habe das gestern Abend ein bisschen gesagt, zum Beispiel Schwester Christa von Fieban, das war ihre Überzeugung. Jesus Christus ist der einzige Weg. Und wenn einer den Karren noch aus dem Dreck rausfahren kann in diese Gesellschaft, dann ist es Jesus Christus allein. Indem er Menschen benutzt, ihr Leben verändert und dann mit diesem veränderten Leben in dieser Welt was Neues beginnt. Da war sie sich 100%ig sicher. Die war überzeugt, die Frau. Und für die Überzeugung wäre sie auch gestorben. War eine einfache Frau. Ich habe einfache Frauen in Indien kennengelernt. Frauen, die von den Hill-Regionen von Himalaya runterkamen, die waren Hindus, kamen zum Glauben an Jesus. Die konnten manchmal nicht lesen und nicht schreiben, aber die haben auf Jesus gesetzt. Und Jesus hat durch ihr Leben was Wunderbares gemacht. Er hat Waisendörfer entstehen lassen durch das Leben von so einfachen jungen Frauen, die keine Mittel hatten, keine Finanzen, nichts, aber in ihrem Herzen sich festgemacht haben an Jesus Christus. Okay? Ganz einfach festgemacht. Die keine Helden waren, aber die auf den Held Gottes gesetzt haben, auf Jesus Christus. Das wird jetzt der Noah nicht gesagt, weil der Noah kannte ja Jesus Christus nicht, aber er hat sich vorgestattet schon an diesen einen wahren Schöpfergott festgemacht. Ohne Hin- und Herwanken, sagt die Bibel. So war sein Leben. Bestimmt mit Kämpfen, weil der Teufel dagegen war. Aber ohne Hin- und Herwanken. Er hat immer gewusst, da geht's lang. Und da geht's lang. Und jeden Tag wieder, da geht's lang. Nur auf diesen Weg. Mit allen Kämpfen. Der ist bestimmt auch gefallen. Wir haben ja immer nur so kleine komprimierte Lebenseinblicke in das Leben dieser Menschen Gottes. Okay? Der hat da Probleme gehabt, garantiert. Aber der große Plan in seinem Leben, das große, wenn du so willst, der große freie Gang in seinem Leben, der war immer ausgerichtet. Allein auf den wahren Gott. Sein Herz war tief davon überzeugt, das ist der Einzige, der hält, was er verspricht und der ans Ziel bringt und der durchsetzt, was er will im Leben. Das gefällt mir und das ist für mich eine große Herausforderung. Und dann heißt es eben, dass sein Leben ein stabilisiertes Leben war. Also er wandelte mit Gott, bedeutet auch, er hat ein stabiles Leben gehabt. Nicht ein instabiles Leben, sondern ein stabiles Leben. Warum? Weil er ein festes Fundament hatte. Sein Leben war nicht preisgegeben, diese Freizügigkeit seiner damaligen Welt. Diesen verschiedenen Tausenden und Abertausenden von Meinungen und Lebensstilen. Sein Leben stand auf dem festen Fundament des Gottes, der Himmel und Erde gebaut hat. Das bedeutet dieses, er wandelte mit Gott. Sein Fundament waren nicht Meinungen, Ideen und Wünsche anderer, sondern das Wesen, die Präsenz des lebendigen Schöpfergottes. Ein stabiles Leben. Wenn du dich nach einem stabilen Leben sehnst,
dann mach dein Leben fest allein auf dem Fels Jesus Christus. Weil der ist nicht instabil, Jesus. Wenn du dich nach einem stabilen Leben, nach einem stabilen Glaubensleben sehnst, dann setz dein Leben auf dem Fels Jesu. Das war das Leben von dem Noah. Es ist interessant, was man alles aus so einem einzigen Wort rausholen kann. Und das Letzte da drin ist, ich gebe euch da noch einen Vers dazu, zum Beispiel Hebräer 10, 22 steht, lasst uns hinzutreten zu Gott oder zu Gott kommen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung des Herzens, das heißt, durch Reinigung unseres Herzens, los von bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und das ist ein stabiles Leben. Dinge vor Gott ausbreiten. Nichts verbergen. Ich habe die Woche habe ich mit jemandem gesprochen, der hat Dinge verborgen in seinem Leben und verborgt jede Menge. Und der lernt es einfach nicht, und das trifft mich am meisten, der lernt es nicht, dass er ganz einfach nur ehrlich sein muss. Der bringt sich ständig wieder in Schwierigkeiten, ständig mit seiner unehrlichen Lebensweise. Wisst ihr? Und dann kommt noch Scham dazu, der schämt sich dann auch dafür, für die Dinge, die er verbockt, dann will er es gar nicht sagen, weil er denkt, oh, du weißt, was die Leute über mich denken. Anstatt offen und ehrlich zu sein und zu sagen, ich bringe dieses Leben nicht hin, ich brauche jemanden, der mir hilft, versucht es sich selbst durchzuwurschteln und bringt sich immer wieder in Probleme. Und hat immer ein belegtes, beschwertes Gewissen, das er nicht hätte, wenn er einfach nur ehrlich wäre. Offen sein Scheitern eingestehen würde und sagen würde, ich brauche eine andere Kraft. Die Kraft von dessen, die wir heute feiern, die Kraft des Heiligen Geistes. Und der muss mein Leben leiten. Das Letzte hier eben dann, das Wandeln mit Gott bedeutet, er war erwachsen in seinem Leben mit Gott. Das hieß, dass er kein kindisches Agieren hatte in seinem Leben, okay, aber ein kindliches Vertrauen. Also er hat nicht kindisch agiert mit Gott, aber er hat kindlich vertraut. Kindlich vertraut, weil der musste nämlich vertrauen, wenn Gott dir sagt, bau mal eine Arche. Okay, wie das auch immer war, wir wissen nicht, wie es da damals aussah, ob da jetzt eine große Wüste war oder wie das war, sondern Gott sagt, bau mal eine Arche. Und das wird ein Riesenschiff, Junge, wie heißt du? Raphael, bau mal eine Arche, hey, stell dich mal da draußen hin und fang schon mal an, okay? Hau mal die ganzen Wälder um und dann kommen die Eidlinger Schwestern und sagen, was machst denn du da? Ja, ich soll das machen. Ach was, du sollst das machen? Ja, ja, soll ich machen. Das hat mir Gott gesagt. Das hat mir Gott gesagt. Das glaubst du doch selber nicht. Ich habe nichts gehört. Das kann es doch gar nicht geben. Steht da? Das Ding, das hat er in seinem Leben erlebt. Und Gott sagt, was ganz Utopisches. Ich werde alles auslöschen, nur dich werde ich benutzen, um weiterzumachen. Da kannst du nur, entweder flippst du aus oder du vertraust kindlich. Und das war das Leben vom Noah. Er wandelte mit Gott. Kindlich vertraut. Wie du lebst, ist nicht egal. Und weil er kindlich vertraut hat, und das sagt Jesus dann mal zum Beispiel Matthäus 18, Vers 4, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. In Matthäus 11, Vers 25 sagt Jesus, ich preise dich, Vater im Himmel, du hast den Weisen und Verständigen verborgen und den Unverständigen, denen hast du es geoffenbart. Das Wort, was dort steht, für unverständig in Griechisch, bedeutet das kindlich unverbildete Menschen. Das heißt, wenn wir jetzt hier so einen kleinen Wurstel hätten, war, haben wir nicht, seid alle schon erwachsen, aber hätten wir so ein kleines Baby, okay, das jetzt noch nicht mal hier laufen kann, schucker, 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 und so, sagt Jesus, so, kindlich, unverbildet, einfach vertrauen, der Papa, der macht's richtig, der macht's einfach richtig. Das ist das Wort, das da dahinter steckt. Das Kind, das noch nicht gelernt hat zu tricksen, das noch nicht gelernt hat, oh, wer weiß, ob das wirklich alles stimmt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Sondern das Kind, das einfach sagt, der Papa sagt es, dann mache ich das. Das war das Leben vom Noah. Und das konnte, und irgendwie hat der Noah eben sein Leben an Gott festgemacht. Der perfekte Gott im Zentrum des unperfekten Lebens. Und wegen dieser Sache hat Gott ihn einen wunderbaren Weg geführt und hat ihn dann eben Gottes Ideen auch sehen lassen. Hat eine Gottes Ideen sehen lassen. Und die Idee von Gott war, dass er durch Noah eben was ganz Neues beginnt in dieser Welt. Und das sehen wir dann, eben der Noah, der war so und hat da drauf gesetzt. Wie du lebst, ist nicht egal und es ist wirklich nicht egal. Und an uns liegt's, Leute, um da einen Knopf dran zu machen, an wem wir unser Leben tagtäglich festmachen. Es liegt nicht an Gott, es liegt an uns. Gott wankt nicht hin und her. Der sagt nicht, Raphael, heute mag ich dich und morgen, oh Mann, hey, nö, heute gefällt's mir nicht. Also, total unausgeschlafen, hey, wahrscheinlich nicht mal geduscht und so. Nee, heute nicht. Aber morgen wieder, vielleicht, eventuell. So ist Gott nicht. Sondern Gott macht sich fest an deinem Leben. Treu ist der, der euch ruft, sagt die Bibel. Er wird's auch tun. 1. Thessalonicher 5, 24. Und das Wort, das dort steht, heißt eigentlich, er hat es tun schon getan. So interessantes Denken. Können wir gar nicht denken, also ich wenigstens nicht. Aber das steht im griechischen Text, er hat es tun schon getan. Wisst ihr, dass er schon alles getan hat? Und es will er umsetzen in deinem Leben, in diese Welt hinein. Und meine Wahl ist es, tagtäglich mich einzig und allein an Jesus festzumachen, Leute. Und ganz praktisch zum Schluss ist es, dass ich morgens aufstehe und sage, Herr Jesus, ich will heute bewusst mein Denken, mein Reden und mein Handeln unter die Zucht deines Geistes stellen. Ganz bewusst. Ganz bewusst. Und dann passiert es, dass meine Tochter trotzdem sagt, wäre günstig, wenn wir jemanden zum Mittagessen einladen. Und dann bedeutet auch, meine Gedanken und Handeln unter die Zucht Gottes zu stellen, dass ich mich dann neben meine Tochter setze und sage, Dorothee, so heißt sie nämlich, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass der Papa so handelt. Weil Jesus nicht so handeln würde. Und er handelt auch nicht so. Und meine Tochter soll mit dem Denken in dieser Welt leben, Jesus handelt nicht so. Er handelt anders. Er handelt nämlich auch so, dass das Herz von meinem Papa so verändert, dass er sich bei mir sogar entschuldigen kann. Und nicht sich ständig rechtfertigen muss. Und will. Wie du lebst, ist nicht egal. Wenn wir uns an Gott festmachen, tagtäglich, morgens, willentlich, gibt's noch genug Probleme. Aber wir werden erleben, Leute, dass unser Leben ein Segen ist in dieser Welt. Ein Segen. Und das sagt ein Muslime, sagt er, das Leben von manchen Christen ist mehr ein Fluch als ein Segen in dieser Welt. Weil sie nicht das Leben, was ihr Christus sagt. Und letztendlich geht es darum, nicht das zu leben, was Christus sagt, schon, aber letztendlich ihn leben zu lassen, ihn die Herrschaft zu überlassen. Wandeln mit Gott. Das bedeutet Treue, Durchhaltevermögen, dranbleiben. Und nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus seiner Kraft, die er uns schon längst gegeben hat, wenn du von Neuem geboren bist. Und das ist eine gewaltige Botschaft, hat mich lang gebraucht, die irgendwie ein bisschen zu begreifen, aber ich bin sehr dankbar, ihr Lieben. Und wenn wir mit der Botschaft im Leben leben, dass er das tut in unserem Leben, wir müssen uns nur festmachen an ihm, immer wieder, bewusst, willentlich, dann kommt was Segensreiches raus und unseren Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das will Jesus. Und er macht was Großes, schreibt seine Story mit deinem Leben in diese Welt. Soweit, so gut, meines Erachtens. Okay, lasst mich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass es so ist, dass du uns echt alles gegeben hast, alle Voraussetzungen, um mit dir zu leben. Dass du das Leben selbst bist. Ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns sogar die Kraft gibst, dieses Leben zu leben, durch deinen Heiligen Geist. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, lass uns Menschen sein, lass mich, uns alle, Herr, Menschen sein wie den Noah, die nicht perfekt sind und auch nicht versuchen, perfekt zu werden. Lass uns diese einzige Sehnsucht haben im Herzen, den perfekten Gott im Leben meines unperfekten Lebens zu haben. Den perfekten Gott im Mittelpunkt. Damit du regierst. Herr, damit die Welt an unserem Leben erkennen darf, du bist wirklich lebendig. Und du bist wirklich treu. Und du bist wirklich Liebe. Du bist wirklich Barmherzigkeit. Du bist wirklich vergebend. Du weißt, wer hier ist, der kämpft mit diesem Leben. Möchtest du diese Person heute das ins Herz geben, hör auf zu kämpfen, mach dich an mir fest. Und lass das unseren einzigen Kampf sein, unser Leben ausgerichtet zu haben auf dich allein, dich im Zentrum zu haben, nicht die Meinungen und Stimmen in dieser Welt. Amen.